Wir sind in einer Serie dran vom Thessalonicherbrief. Und ich lade euch ein, jetzt für die Textlesung, denen was möglich ist, doch zum Aufstehen. Und Sina wird den Text mit uns laut lesen.
Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Ihr, liebe Brüder und Schwestern, wurdet wegen eures Glaubens genauso verfolgt wie die christlichen Gemeinden in Judäa. Ihr hattet von euren Landsleuten dasselbe zu erleiden, wie sie von ihren jüdischen Landsleuten. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie vorher schon ihre Propheten töteten, und jetzt verfolgen sie auch uns. So missfallen sie Gott. Sie wenden sich gegen alle Menschen, indem sie uns daran zu hindern versuchen, den Nichtjuden die rettende Botschaft zu verkünden. So machen sie das Maß ihrer Sünden immer voller. Gottes Zorn hat sie in seiner ganzen Härte getroffen. Doch nun zurück zu uns, liebe Brüder und Schwestern. Nach unserem Abschied von euch kamen wir uns wie verwaist vor. Auch wenn wir nur für kurze Zeit voneinander getrennt waren, so waren wir in Gedanken doch immer bei euch. Weil wir euch aber unbedingt wiedersehen wollten, haben wir alles Mögliche unternommen, um zu euch zu reisen. Wir waren fest dazu entschlossen und ich, Paulus, versuchte es sogar mehrmals. Aber bisher hat der Satan alle diese Pläne durchkreuzt. Doch wir werden nicht aufgeben. Denn seid nicht ihr unsere Hoffnung und Freude, der Siegespreis, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus unser Herr kommt? Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude.
Ich tue noch gerade beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass wir drinnen lesen. Und danke, dass du für uns aufstehst. Dass du heute für uns persönlich parat hast. Danke, dass du redest, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen bewegst und schenkst uns ein demütiges Herz, dass wir das, was du uns siehst, was du zu uns redest, dass wir das dürfen umsetzen und Täter von deinem Wort werden. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Auf diese Verse hier, auf den Schluss, werden wir heute nicht näher darauf eingehen, aber er zeigt deutlich, dass der Paulus nicht einfach ein emotionsloser, kopflastiger Apostel war, sondern in dem Schluss von diesen Versen, von diesem Kapitel und dann im Kapitel 3 kommt gut heraus, dass er durchaus Emotionen hatte, die direkt aus dem Herzen kommen. Manchmal stöhnt es ein bisschen stolperig von Paulus, aber hier zeigt er sehr viele Emotionen, sehr viel von seinem Herz, sehr viel Gefühl, das er hat für die Gemeinde, gerade von Thessalonich. Es kommt da sehr stark raus, aber das dürft ihr gerne mal ein bisschen daheim schauen. Und vielleicht geht ja der Ottmar am 26. Ich möchte ihm da nicht alles fortnehmen. Also es hat mich schön gedacht, um zu sehen, der Paulus wird oft so ein bisschen verrufen als, ja, der ist einfach emotionslos und so ein bisschen stur und geht sein Ding und geht über alles hinweg. Das ist er überhaupt nicht. Und das schmecken wir hier ein bisschen. Ich gehe kurz ein bisschen zurück, was wir gehört haben. Wir sind gestartet. Thessalonich, das ist Thessalonich, wie es heute ungefähr aussieht. So eine Stadt, wo der Paulus ist vorbeikommen auf seiner zweiten Missionsreise, wo er eigentlich gar nicht unbedingt her wollte. Aber irgendwie war alles andere versperrt und dann ist er da gelandet. Ähnlich gross wie Genf, so 200'000 Einwohner dazumal. Ein Hauptort von Politik und Wirtschaft, Wissenschaft, Handelsort. Sehr ein wichtiger Punkt dazumal. Wir hatten noch kurz von einem Team. Dann war noch Hockey-WM. Jetzt hat sich das Terrain geändert. Jetzt ist ja nicht mehr Eis. Jetzt ist Rasen. Ich hätte da die Fußballmannschaft aufzeigen können. Und am Schluss, wir abgeschlossen dann, vielleicht müsst ihr euch erinnern, wer da war, zum Bezeugen, dass wir in diesem Team dabei sind. Von Paulus, in diesem Team, das für die gute Nachricht unterwegs ist, in diesem Team unseren Beitrag zu leisten im Reich Gottes. Haben wir geschlossen mit einem Gebet vor Sina und ich habe gebeten, dort einfach, weil das möchte bezeugen, zum Aufstehen, Einfach als Erinnerung. Wir sind unterwegs mit unserem himmlischen Vater, angetrieben vom Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Alles für ihn zu geben. Letzten Sonntag hat da wunderbar die Elisabeth Predigt gehabt, die hat da ein Wunder, schier ein Wunderwerk vollbracht, mit ein kreatives. Ihr seht die Sachen, die da alles aufgeschrieben waren und hat schon ein paar Sachen erwähnt, die wir heute auch darauf eingehen werden. Ich habe das gehört, ich habe das ja nicht gesehen vor Ort, ich habe das einfach gehört und dann musste ich das ein bisschen vorstellen. Bevor ich das Bild gehabt, dann habe ich gewusst, was jetzt passiert. Unter anderem hat sie gesehen, mit dem grünen Papier, nehme ich an, ist das gewesen, dass ein glattes Papier, wenn unser Leben einfach nur glatt läuft, niemals steht, sondern immer umgeht. Und sehr wahrscheinlich hat sie es dann verkrugelt und dann ist es gestanden. Und die Botschaft war, manchmal ist ein bisschen Druck und ein bisschen Formung tut gut, für das man stehen kann. Und der Druck und die Formung ist gut, wenn wir da Gott und Jesus Christus an unserer Seite haben, der Heilige Geist, der uns da dabei hilft. Aber nur weil immer alles geschmiert läuft, heisst es nicht, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und er hilft uns beim Stehen. Er hat mir ein sehr schönes Bild gedacht. Danke vielmals. Der echte Glaube und die Standhaftigkeit angesichts von Verfolgung. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Thessalonicher hat das Wort, wo die Botschaft, die Paulus gebracht hat, nicht einfach genommen und dann gesagt, ja, das ist jetzt eine schöne Botschaft. Wie ihr vielleicht, wo gehört habt, dass es zu Kriens ein schönes Keramikkleidchen gibt, wo man schöne Sachen malen kann und schon wieder vergessen hat. Das macht nichts, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Botschaft ist gekommen von Paulus und das ist ich. Sie hat sich das gemerkt, sie hat sich das vor Augen geführt. Sie hat gesagt, ah, was hat er gesehen? Und sie hat es geglaubt, genommen und gelebt. Es hat ihr Leben geprägt und verändert. Es heisst also nicht, dass ihr jetzt uns daheim zu einer Keramikausstellung machen müsst, wie ihr alle Tage auf Kriens geht. Das wäre jetzt so ein bisschen Quintessenz, wenn der Bogen würde schlagen. Aber es hat Einfluss auf ihr Leben. Es hat etwas gemacht mit ihnen. Sie waren nicht Hörer, sondern noch Täter. Man sieht es hier, die göttliche Kraft bei Elisabeth hat sie das belebt, verändert, ermahnt und ermutigt, befähigt. Der Heilige Geist lebt in mir. Das ist all das, was passiert in dieser Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Aber wie wirkt denn das Gottes Wort? Wir haben ja das Vorrecht, dass wir das hier in einer gedruckten Art und Weise dürfen in den Händen haben. Wir dürfen es sogar als App auf dem Telefon haben, wo es ganz häufig andere Sachen auch noch möglich ist. Wir können hier lesen, wir haben ganz viele verschiedene Übertragungen und Übersetzungen. Das haben die Neubekehrten in Thessalonik nicht gehabt. Sie haben gerade so das Alte Testament etwas gehabt, so ein bisschen davon. Aber sie hatten nicht die ganze Bibel gehabt, wo der Paulus da kommt und das ihnen erzählt. Zina und ich haben an unserer Hochzeit ein Schwert bekommen, so ein grosses, doppelhändiges Schwert, das darauf gestanden ist, Epheser 6, 17. Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Gottes Wort, das ist aus der Waffenrüstung, wo der Paulus der Epheser gibt, ist wie das Schwert. Und wir haben später noch so einen Eheschmiedekurs gemacht, wo wir das noch so ein bisschen verinnerlicht haben. Und dann haben wir so ein Schwert schmieden dürfen, wo dann in dem Steh eingesteckt war. Das ist mir mehr geblieben, ja genau. Ihr, was steht da? Ritter des Wortes. Also, du siehst es richtig, es ist mir mehr geblieben. Weil ich bin jemand, der wirklich so funktioniert. Ich mache manchmal Sachen, symbolische Sachen, einfach nur, dass es mir in Erinnerung bleibt, dass ich immer erinnert werde daran. Das Schwert hängt bei uns in der Stube, dass ich immer wieder erinnert werde daran. Sehr wahrscheinlich bin ich auch in der Helsermee. einfach, dass ich einfach immer wieder erinnert werde daran. Heilsarmee. Wir sind Armee vom Heil. Es ist nicht einfach friedlich. Wir sind im Krieg, in einem geistlichen Krieg. Darum haben wir auch den General als Gast gehabt. Es gibt den General in der Heilsarmee. Die Schweiz hat keinen General. Wir leben im Frieden in der Schweiz. Aber geistlich gesehen sind wir im Krieg. Und oft geht es bei mir so vergessen. Und darum helfen mir wirklich so Sachen. Das ist wirklich richtig. Manchmal ist es einfach der Türöffner. Meistens ist es die Balkontür, die es hat, dass es nicht zugeht. Aber dann kommt wieder der Moment, wo du die Zehen anschlägst und dann denkst du, oh, was ist das? Dann denkst du, ah ja, Ritter des Worts. Und dann beschämt es mich manchmal wieder, wie wenig, dass ich Ritter des Worts bin, wenn wir doch schon so sind, zum Ritter geschlagen worden. Aber das Wort ist das, was wir haben. Das Wort ist das, was uns verändert. Das ist das, was unser Leben prägt. Was sind die Auswirkungen von diesem Wort? Es gibt viele Sachen. Wir möchten ein paar Auswirkungen anschauen, was passiert, wenn das Wort lebendig wird. Das Wort sagt, es gibt Errettung. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Er schenkt Errettung. Wir können häufig gute Sachen machen, wir können häufig gute Taten machen, aber wir können es nicht erretten, wir können es nicht rauslösen. Jesus Christus hat das gemacht. Das lesen wir im Wort. Zum Beispiel 1. Petrus 1, 23. Es gibt Korrektur und Zurüstung. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das Wort verändert das. Sein Wort. Es gibt Führung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aus dem Psalm. Das Wort spricht uns das zu. Nicht die Tageszeitung oder die Nachrichten. Es gibt Rat oder macht Beratung. Ich habe Freude an deinen Zeugnissen. Sie sind meine Ratgeber. Aus dem Psalm 119. Es gibt uns Warnung und verspricht uns auch Belohnung. Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich deinen Gesetzen vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, der wird reich belohnt. Und das ist ja manchmal ein kleines Aushalten, weil man kann nicht sagen, ich mache jetzt das, ich befolge jetzt das und dann bekomme ich das über. Das ist schon so, aber manchmal wird es ein bisschen aufgeschoben. Wir leben hier und jetzt und es gibt noch eine Ewigkeit, wo wir hergehen, wo wir schon drinnen leben, aber die wird auch noch sichtbar werden, wenn man unserem fleischlichen Körper tot ist. Und dann wird die Belohnung spätestens kommen. Und das ist manchmal das Aushalten. Beurteilung. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Wenn du nicht weißt, was du entscheiden sollst, das Wort Gottes hilft dir dabei. Du brauchst kein Horoskop. Wir brauchen nicht zu was auch immer. Heiligung. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und das ist wunderbar, weil das betet Jesus für uns. Er betet das für seine Jünger, aber er betet das auch für uns. Es ist sein Gebet für uns. Gottes Sohn steht ein für uns, dass wir in dieser Wahrheit leben und laufen lernen. Das ist mir so etwas Starkes und so etwas Wunderbares. Es gibt Erkenntnis. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. schenkt aber auch Bewahrung. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Es bewahrt uns, weil es uns lehrt, an was das Gott freut hat, was ihm Ehr macht, was ihn gross macht, was ihn verherrlicht. Und wenn wir das tun, dann müssen wir gar nicht auf das schauen, was nicht gut tut. Weil dann sind wir sowieso schon bei ihm. So ein Sprichwort gelesen, so sinngemäß, desto mehr Gott in uns ist, desto weniger Welt hat Platz. Eigentlich simpel. Desto mehr, dass wir Gott suchen und seine Nähe, desto mehr sind wir in dieser Bewahrung drin. Noch das Letzte, was ich hier aufführen möchte. Wohlergehen und Ermutigung. Sage dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und das ist so ein bekannter Vers. Ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wo der Josua ja überkommt hier. Und wir sind jetzt gerade drin, der sind und ich lese gerade so ein bisschen die Landeinnahme der Israeliten. Und sei mutig und stark, ich bin bei dir, das kommt hier in jedem zweiten Kapitel vor. Immer wieder werden sie ermutigt. Bist mutig, bist stark, lass dich nicht einschüchtern, gang vorwärts. Es lehrt uns alles das Wort. So viele gute Sachen. So viele Sachen, die unser Leben prägen, zum Guten prägen. Es gibt wenige Nachteile. Es gibt Nachteile, es wäre falsch, wenn ich würde sagen, es hat Konsequenzen auf das Leben hier halt. Vielleicht habe ich nicht den schönsten Ferrari und nicht das schönste Haus und nicht das schönste, ja, vielleicht habe ich Verzicht, weil das Schwergewicht nicht auf dem Materiellen liegt, sondern ein Leben zu leben, das Gott gefällt, schon in die Ewigkeit. Darum hat es durchaus einen Preis. Aber eigentlich ist nicht im Verhältnis, was der Preis kostet. Ich habe es hier einfach so noch zusammengestellt. Und es gibt natürlich noch viele Sachen mehr, die Einfluss hat auf unser Leben. Und so wird Gottes Wort sichtbar. Das ist das, was Paulus gesehen hat im Leben der Thessaloniker, wo er gesehen hat, Gottes Wort ist sichtbar geworden bei euch. So Sachen sind passiert. Es hat Einfluss gehabt in ihrem Leben. Und ihr habt vielleicht gesehen, viele Verse waren aus dem Alten Testament gewesen, und das ist noch schön zu sehen, weil das die Thessaloniker schon kennt. Der Paulus ist ja nicht mit einer neuen Botschaft gekommen, aber hat das Alte Testament mitgenommen. Und die Bibel ist ja nicht losgelöst voneinander, sondern das geht weiter. Wie ein roter Faden, der da durchgeht. Und durch den Heiligen Geist dürfen wir das auch in Anspruch nehmen. Wir gehen noch kurzen Abstecher zu dem mittleren Teil. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wurdet wegen unseres Glaubens genauso verfolgt wie die christlichen Gemeinden in Judäa. Ihr hattet von euren Landsleuten dasselbe zu erleiden, wie sie von ihren jüdischen Landsleuten. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie vorher schon ihre Propheten töteten. Und jetzt verfolgen sie auch uns. So missfallen sie Gott. Sie werden sich gegen alle Menschen, indem sie uns daran hindern, versuchen, den Nichtjuden die rettende Botschaft zu verkünden. So machen sie das Maß ihrer Sünden immer voller. Gottes Zorn hat sie in seiner ganzen Härte getroffen. Als ich den Abschnitt gelesen habe, ist mir wirklich fast gerade das Gleichnis, das Jesus macht, von dem Weingärtner, wo Jesus sieht, ich habe einen Weinberg verpachtet an Leute. Und dann war die Zeit vom Zeis oder von der Bezahlung. Und dann habe ich den Knecht geschickt und sie hatten Angst gehabt, und sie haben verprügelt und rausgeschossen. Und der Nächste sie umgebracht und immer so weiter. Und irgendwann hat er gesagt, ja, aber hey, er hat keinen Respekt mehr vor mir und hat seinen Sohn geschickt und den sie auch umgebracht. Und dann hat er gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt gehe ich selber. Hat die liquidiert, die Weingärtner, und neu eingesetzt. Und ich glaube, das nimmt hier drauf Bezug. Die Weingärtner, die Boten, die da der Weinbauer geschickt hat, das waren seine Propheten. Und wir lesen ja hier, diese haben Jesus, unseren Herrn, den Herrn getötet, wie sie vorher schon ihre Propheten töteten. Das ist etwas, was sich da überlappt. Und das Mass der Sünde ist immer voller geworden, wenn wir das Gleichnis herbeiziehen und nehmen. Also ich verstehe den Weinbauer, den der Pächter hat liquidiert. Weil wenn du den Sohn einfach so umbringst, das ist alles gut. Und manchmal sagen wir ja so ein bisschen, ja, Gott ist so ein bisschen hart und so ein bisschen, wo ist er denn und wieso, das macht er nicht. Aber er macht nichts, was da widerspricht. Und wir haben immer Zeit und die Möglichkeit, zu reagieren. Und er schiebt die Zeit ja immer auf. Und dann schickt er noch einen Prophet. Und dann schickt er noch ein bisschen Zeit, damit sich der Mensch doch ändern kann. Und irgendwann, wie wir es hier lesen, ist es wie voll. Das Maß ihrer Sünden sind immer voller. Aber jetzt haben wir doch als Letztes noch gerade gelesen vom Josua 1,8. Sagt der Gebot immer auf und alles. Hab keine Angst, ist da dabei. Und dann kommt so ein Hammer. Das ist schon noch heftig eigentlich. Und doch zu wissen, Menschen, ja eure Vorgeschichte, weil das steht eben, das Maß ihrer Sünde ist immer voller geworden. Und Paulus sagt nicht, wäret ihr doch bessere Christen gewesen, dann wäre das nicht passiert. Hättet ihr doch mehr gebetet oder mehr Glauben gehabt, dann wäret ihr nicht verfolgt worden. Nein, der Paulus sagt eigentlich gerade das Gegenteil. Weil ihr so treu unserem Jesus nachfolgt, werdet ihr verfolgt, werdet ihr geplagt, werdet ihr unterdrückt. Gerade das ist ein Zeugnis vom Glauben. Aber dann kann man sich auch fragen, ja, aber jetzt habe ich doch gemeint, dass Jesus, als er gestorben ist, hat er doch alles besiegt. Er hat doch jeden Schmerz besiegt, jede Macht, jede Gewalt. Der Tod hat er überwunden. Also wieso passiert es denn jetzt immer noch? Ich habe da von einem gescheiten Mann ein Zitat oder einen Textausschnitt mitgebracht vom Dr. Professor Nicholas Thomas Wright. Das Leiden entsteht, weil die Kirche mit ihrer Treue gegenüber dem gekreuzigten Jesus als Herr die immer noch aktiven Mächte der Welt herausfordert. Die Schlacht zwischen dem wahren Gott und den Mächten des Bösen, welche die Menschheit versklaven und entstellen, hatte ihren Höhepunkt zwar am Kreuz erreicht, aber die Kirche ist beauftragt, den Sieg, der am Kreuz errungen wurde, in die Tat umzusetzen, und das mögen die Mächte nicht. Mir ist ein Buch in Sinn gekommen, das ich einen Abschnitt hier noch gelesen habe. Dort hat er ein Bild gebracht, wo die Sklaverei in Amerika ist abgeschafft wurde. Per Gesetz. Das hat man beschlossen, es gibt keine Sklaverei mehr. Grossbauern sind ein bisschen in Not gekommen. Und gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir verlieren all unsere Sklaven. Die billigen Arbeitskräfte, die gehen einfach verloren. Weil die hat das Recht, es hat sich etwas verändert per Gesetz. Dann haben sie die glorreiche Idee gehabt, wir sagen denen einfach nichts. Die wissen es ja, die können nicht lesen, die können nicht schreiben. Wenn wir nichts sagen, checken sie die gar nicht. Dass die frei wären. Die sind immer unsere Sklaven, weil sie es nicht wissen. Es ist zwar anders, aber sie wissen es ja nicht. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für unseren geistlichen Zustand. Wo wir hin, in unserer Welt. Jesus hat den Sieg errungen. Und das zählt und das ist wahr. Aber wenn wir es nicht für uns persönlich in Anspruch nehmen und wenn wir es nicht wie Zeugen sind von dem, was Jesus gemacht hat, dann wissen es wir nicht. Unsere Seele weiss es nicht, vergisst es jemand gern. Und der Mitmensch weiss es auch nicht. Es ist an uns, das Kunst zu tun. Ich habe diese Woche eine Nachricht gehört, die mich wirklich mögen. Es hat mich wirklich schockiert und dachte, nein, das darf ja nicht wahr sein. Wo ich das Gefühl habe, es geht in das ich. Unsere Welt hat keine Richtschnur mehr. Es weiß nicht mehr, was recht und wahr ist. Aber wie soll sie auch? Es ist ja da drin. Wie soll sie denn auch? Haben wir auch so eine Ausstrahlung? Und versteht mich wirklich nicht falsch. Ich wünsche mir so ein Leben, wie die Thessaloniker hatten, dass mir das einfach gesehen wird. Ich weiß nicht, was das bedeutet für mein Leben. Aber ich wünsche mir, dass die Menschen in unserem Umfeld erkennen dürfen, hey, da gibt es im Fall etwas. Und ich möchte euch die Nachricht so noch sagen. Es hat geheißen, im Radio, die IV-Renten sind extrem gestiegen auf das Jahr. Extrem. Und der extremste Punkt ist bei diesen Altersgruppen 18 bis 24. Was hat mich hier draus da? 18 bis 24, das sind ja die grossen Kinder. Also die sollten doch voll Leben sein, voll Energie, voll Freude und die sollten doch die Welt erobern und verändern. Und 70% von denen haben eine psychische Erkrankung. Dann sage ich, aber hey, das tut mir wirklich, das trifft mich wirklich. Und aus der Schleife jetzt einen Vortrag gehabt über das Vaterherz und dort hat er gesehen, der Satan greift bewusst unsere Kinder an, weil dann wird ganz viel zerstört. Er klaut die Kinder und dann ist schon viel kaputt. Er muss gar nicht die Grossen angreifen. Er kann die Kinder nehmen und dann sind Generationen vernichtet. Und dann hörst du die Zahl, ich habe da noch etwas rausgeschrieben. Dann haben sie es rausgeschrieben, natürlich, mir ist ja gar nicht so viel. Und gleich tue ich es mir brutal. In einem Hirnforschungsbuch habe ich gelesen, dass es 80% der psychischen Fälle, die es da gibt, dass die mit anderen Gedanken gut schon wiederherstellen können. Ein anderes Gedankengut kann uns die Bibel geben. Es braucht noch nicht mal ein Wunder. Und du kannst es wiederherstellen. Jetzt ist die Frage, wann fängt das Wunder an? Das ist mir schon klar. Das Wunder ist für mich schon nur, wenn ich sagen kann, okay, ich muss da auftun und lesen. Ein weiteres Wunder ist dann schon, wenn ich verstehe, was ich lese. Und das Nächste passiert schon, wenn ich machen kann, was ich lese, was ich verstanden habe. Es sind lauter Wunder, die da passieren, eigentlich. Und doch, wenn das... Wir sind in einem Land, wo es uns gut geht. Wo wir alles haben. Wo das unsere Zukunft ist. Es hat mich getroffen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo das herführt. Dann bin ich noch ein bisschen, manchmal einfach recht pragmatisch und dann dachte ich, wer soll dir das alles zahlen eigentlich? Das ist dann so, schon recht wieder im Geldsäck. Und da ist mir alles klar, das ist überhaupt nicht geistlich. Aber das hat ja alles einen Rattenschwanz. Und dann kann man über das System diskutieren und alles, kann man alles diskutieren. Alles möglich. Aber schlussendlich, glaube ich, landen wir einfach hier. Wo wir sagen, hey, der Paulus ist gekommen, hat die Wahrheit verkündet und er sagt, das Wort Gottes hat euch verändert. Und das ist sichtbar geworden. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Jetzt kann man sagen, oh, jetzt müssen wir Sachen machen. Das ist wirklich nicht das, was ich heute Morgen sagen wollte. Darum habe ich den Vers jetzt nochmal gebracht. Wir können es nur in das einknäulen hier. Jemand hat mir mal gesagt, das, was drin ist, wenn du drauf drückst, das kommt da raus. Und wenn wir uns mit dem füllen, dann wird das rauskommen. Wenn wir uns mit anderen Plunder füllen, wird anderen Plunder rauskommen. Aber das, was wir aktiv machen können, ist das Wort nehmen und drin lesen. Und dann um Gnade bitten, dass Gottes Geist uns das verändern mag. Das wünsche ich wirklich für uns. Darum möchte ich mit dem Wort aus Psalm 19 möchte ich schliessen. Und ich möchte so gerade als Gebet sprechen und als Segen gleichermaßen. Und ich bitte euch doch dazu aufzustehen, denen, was möglich ist. Danke, Vater, dass du gehört hast, was gesehen wurde und dass wir unser Herz dir dürfen anvertrauen und dass du es gut meinst und gute Gedanken hast und dass du führst. Danke für dein Wort, das wir uns dürfen haben dran, uns ausrichten dran, dass es uns führt und leitet. Und ich danke dir auch für den Psalmist hier, für die Verse, Psalm 19, Vers 8 bis 15. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es gibt der Seele neue Kraft. Das Zeugnis Jahwes ist verlässlich. Es macht den Einfältigen klug. Die Befehle Jahwes sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot Jahwes ist ganz rein. Es schenkt einen klaren Blick. Die Ehrfurcht vor Jahwe ist echt und hat immer Bestand. Die Bestimmung Jahwes ist wahr und sie sind alle gerecht und wertvoller als das reinste Gold und süßer als der beste Honig. Auch dein Diener ist durch sie gewarnt und jeder, der sie befolgt, wird reich belohnt. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir die verborgene Schuld und halte mich vor dem Hochmut zurück, dass er nie über mich herrscht. Dann stehe ich ohne Tadel da und werde vor großem Unrecht bewahrt. Mögen die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Amen. Unser himmlischer Vater vom Frieden sei mit euch allen.